Ich habe uns heute eine Themenpredigt mitgebracht zum Thema Gott erhört Gebete. Schön wär's. Ich habe das in einem gnadenlosen Selbstversuch ausprobiert. Ich habe als Jugendlicher gebetet: Lieber Vater, lass doch das ganze Jahr über 25 Grad sein. Und wenn es sein muss, dann kann es mal nachts regnen oder wenn es sein muss, auch mal Bodenfrost geben. Ich habe das immer wieder gebetet und auch nach 25 Jahren wurde das Gebet noch nicht erhört. Ich finde, das musste mal gesagt werden und eigentlich gibt es jetzt auch nichts mehr zu sagen. Aber ich weiß, dann seid ihr enttäuscht und dann mache ich doch weiter. So einfach ist es ja gar nicht. Und die Frage, die sich ja dadurch ja auch stellt, ist ja, wann ist ein Gebet überhaupt erhört? Ich möchte in meiner Predigt heute auf eines verzichten, nämlich darauf, eine Verteidigungsrede für Gott zu halten. Denn ich weiß nicht, warum Gott das eine Gebet erhört und das andere nicht. Und wir Menschen können überhaupt nicht darüber urteilen. Was aus meiner Sicht aber wirklich nie geht, ist zu sagen, bei einer ausbleibenden Gebetserhörung, da muss jemand noch Sünde in seinem Leben irgendwo haben. Oder hat jemand vielleicht nicht genug gebetet, nicht genug geglaubt und deswegen hat es mit dem Gebet nicht funktioniert. Wer bin ich, dass ich das bewerte, dass es so ist? Das weiß doch nur Gott, warum er es tut oder nicht. Es liegt in seiner freien und souveränen Entscheidung. Und so wie Gott in jeder Situation segnen kann, so kann Gott auch trotz all unserem Tun zu jeder Zeit ein Gebet erhören. Denn wenn er das nicht könnte, hätten wir einen sehr eingeschränkten Gott. Ein Gott, der von unserem Verhalten her abhängig ist. Und das finde ich einen absurden Gedanken. Und wie schwierig das Thema Gebet ist, das merken wir auch jetzt in der Zeit des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Denn auch auf palästinensischer Seite gibt es ja Christen. Und nun beten die Juden in Israel und dann beten auf der anderen Seite die palästinensischen Christen für Frieden. Aber wenn man die jetzt mal fragen würde, was bedeutet denn Frieden ganz konkret für dich, würden wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Weil es da ja auch um die Frage geht, wer bekommt eigentlich welches Land und wer hat wo welche Macht. Und einfache Lösungen, merken wir, gibt es in dem Konflikt einfach nicht. Weil die verschiedenen Vorstellungen und Interessen so weit auseinandergehen. Und wie soll jetzt Gott dieses Gebet genau so erhören, wie es sich der Einzelne von jeder Seite wünscht, wo die Vorstellungen von Frieden so unterschiedlich sind? Und an diesem Beispiel merken wir, wie komplex das Thema Gebetserhörung ist. Als Christen stehen wir in Verbindung mit Gott, wenn wir beten. Aber auch Menschen, die keine Gottesbeziehungen haben, tun ganz oft in existenziellen Situationen beten. Und wir merken dann oft, dass unser Gebetsleben sich vertieft, weil wir uns Hilfe von Gott erwarten. Und doch leben wir immer in der Spannung, ob Gott unser Gebet erhört oder eben auch nicht. Und wir erleben manchmal auch Situationen in unserer Alltagssprache, wo es schwierige Situationen sind, wo der eine sagt, da hilft nur noch beten. Und wo der andere sagt, ja, da hilft auch alles Beten nichts mehr. Und die Bibel schürt natürlich durch bestimmte Aussagen auch die Hoffnung darauf, dass Gott Gebet erhört. Wir haben gerade das Lied gesungen, wer bittet, dem wird gegeben. Da ist ja schon fast ein Automatismus in diesem Lied und das bezieht sich ja auf eine Aussage von Jesus. Oder im Psalm 50, 15 lesen wir, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. In diesen Versen, da steckt ja schon die Enttäuschung mit drin, wenn Gott eben das Gebet dann nicht erhört. Und diese Enttäuschung machen wir zum Beispiel in extremen Situationen, wenn wir um Heilung für einen Menschen beten und dieser Mensch stirbt. Unser Gebet wurde nicht in diesem Sinne erhört. Und ich glaube, viele von uns haben schon solche Erfahrungen gemacht. Und in diesen Situationen, da stellt sich ja immer die Frage, ja, wende ich mich jetzt von Gott ab oder halte ich an ihm fest? Wenn jetzt dann noch Menschen von außen kommen, die das bewerten wollen und dann sagen, Mensch, der da gebetet hat, der hat nicht genug geglaubt, der hat vielleicht noch Sünde im Leben, dann erlebt die Betroffene doppeltes Leid. Zum einen, weil der Mensch gestorben ist und damit die Gebetserhörung ausgeblieben ist. Und zum anderen wird ihm noch die Schuld dafür geblieben, für die ausbleibende Gebetserhörung. Und auch den Gedanken, ja, Gott hat mein Gebet erhört, aber anders als er gedacht. Der passt im Einzelfall, aber den kann ich ja nicht auf jede andere Situation übertragen. Und als Christen leben wir immer in dieser Spannung, dass Gott Gebete erhört und andere nicht. Und wir wissen nie, warum tut er es einmal und warum beim anderen mal nicht. Und ich bin sehr dafür, dass wir wie Kinder so ganz vertrauensvoll beten. Kinder haben ja dann auch so die Erwartung, wenn ich das bete, dann passiert es auch wirklich. Und ich hoffe, das haben wir auch noch. Und trotzdem liegt in diesem kindlichen Gebet natürlich auch die Gefahr. Die Gefahr nämlich, dass man Gott verzweckt für seine eigenen Bedürfnisse, für das, was man selber im Leben haben will. So wie Sabine das eben schon am Anfang gesagt hat, so mit dem Automat Gebet oben rein und unten Gebetserfüllung raus. Aber wenn ich Gott als ein personales Gegenüber sehe, als eine Person, mit der ich eine Beziehung habe, mit der ich rede, dann merke ich irgendwie ganz schnell, Gott ist eben kein Automat, der nur für die Erfüllung meiner Bitten zuständig ist. Ich finde ja ganz spannend, in der Zeit der Aufklärung haben die Menschen nämlich genau andersrum gedacht. Die haben gesagt, ja, der Mensch soll so stark sein, dass er von sich aus eigentlich gar nicht auf Gott angewiesen ist. Denn wenn ich ja Gott um Hilfe bitte, dann bin ich schwach. Aber eigentlich ist es ein ganz unrealistisches Menschenbild, weil ich doch merke, dass ich in meinem Leben und in dieser Welt eben nicht alles hinbekomme, sondern dass ich da jemanden brauche, der bei mir ist und der mit mir da durchgeht und der mir hilft. Und vielleicht stecken wir auch manchmal in unserem Denken fest, dann nämlich, wenn wir denken, dass Gott nur etwas tut, weil ich ihn darum gebeten habe. Alles klar hier vorne? Gut. Danke, Michael, für deine Fürsorge. Was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, Gott erhört Gebete? Die Überschrift oder die Voraussetzung, könnte man auch sagen, ist, dass Gott uns in Jesus nahe gekommen ist. Dass Jesus alle Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens, alles Leben und auch alles Sterben selbst erlebt hat. Der Schweizer Theologe Karl Barth hat gesagt, die Nähe in Jesus Christus ist die eigentliche Gebetserhörung. Die Nähe in Jesus Christus ist die eigentliche Gebetserhörung. Und dann meint Karl Barth weiter, in Jesus Christus sind sogar alle wesentlichen Gebete erhört. Und auch wenn man Karl Barth eigentlich nie widersprechen darf, möchte ich das an dieser Stelle mal tun, denn ich finde, das geht zu weit. Denn wir haben ja auch andere Bitten, die über die Nähe von Jesus hinausgehen. Karl Barth hat natürlich recht damit, denn die Suche nach den Grundbedürfnissen, nach Anerkennung, nach Halt im Leben, mit Zusammensein mit Gott, diese Grundbedürfnisse sind in Jesus erfüllt. Und jedes Mal, wenn ich ja ins Gebet gehe, dann habe ich ja den Wunsch, dass ich diese Grundbedürfnisse erlebe. Dass ich mir klar mache, Gott ist jetzt in meiner Situation und so schwierig sie auch vielleicht sein mag, er ist jetzt da und er geht mit mir dadurch. Aber ich finde, und damit würde ich Barth widersprechen, Denn ich möchte doch um konkrete Dinge auch bitten, die über diese Grundbedürfnisse Halt im Leben, Anerkennung, Zusammensein mit Gott hinausgehen. Eine Gebetserhörung wäre für mich, wenn ich Gottes Fürsorge in meiner konkreten Situation wahrnehmen kann. Oder sie zumindest später im Rückblick entdecke. Bei mir ist das oft so, ich merke das oft in der Situation nicht und hinterher denke ich, ah, da hat Gott mir doch da geholfen und da geholfen und da geholfen. Und so kann ich mein Gebet zu Gott sprechen, bringe ihm mein Anliegen vor, sage vielleicht sogar, was ich mir konkret erhoffe, wie es passieren soll. Aber mein Gebet ist nicht nur dann erhört, wenn es so eintrifft, wie ich es mir erhoffe, sondern wenn ich erlebe, dass Gott für mich sorgt. Vielleicht auch ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn dann komme ich weg von diesem, mein Gebet ist nur dann erfüllt, wenn Gott es genau so macht, wie ich es ihm quasi vorschreibe. Dann ist es aber der Automatengott. Es geht vielmehr um die Perspektive, Gott sorgt für mich in meiner Situation. Und vielleicht ändert sich die Situation nicht und Gott sorgt trotzdem für mich. Und dann verändert sich die Perspektive des Betroffenen auf die konkrete Situation. Und das Wichtige ist, die Person, die das betrifft, die muss Gottes Fürsorge erleben. Es geht nicht, dass wir kommen und sagen, ja, Gott hat dir doch da und da geholfen. Das hilft der Person überhaupt nicht weiter, weil die Person muss selber die Fürsorge Gottes erleben und merken, mein Gebet wurde erhört. Ich möchte es an meinem eigenen Beispiel erklären. Ich war ja im Februar und März im Allgäu in der Reha. Und ich bin, bevor ich da hingefahren bin, habe ich gebetet, Gott, bitte lass mich doch irgendwie schnell da Leute kennenlernen, am besten schon am ersten Tag, oder ich einen guten und erfahrenen Therapeuten oder Therapeutin bekomme, damit die Reha wirklich mir auch hilft. So, ich habe gedacht, Erfahrung ist ja irgendwie auch eine gute Sache, und dann wird es gut. Und ich merke auch, ich brauche auch so Leute um mich, mit denen ich mich unterhalten will, weil mir sonst ganz schnell langweilig wird. Und wie das so ist, ich bin mit dem Zug zur Reha gefahren und der hatte natürlich Verspätung. Und ich kam zum Mittagessen und ich wusste vorher, ich werde einen Platz zugewiesen bekommen am ersten Tag, wo ich beim Mittagessen zuerst mal die ersten Tage so sitzen soll. Und als ich dann das Mittagessen lief schon, dann endlich mal meinen Teller hatte und dann ging ich zu dem Tisch, der mir zugewiesen war und was passiert als erstes? Die Person, die mir gegenüber sitzt, steht auf und geht, weil die war fertig mit dem Essen und ich saß da ganz alleine. Und irgendwie habe ich gemerkt, in den ersten Tagen, es ist gar nicht so leicht, zu den Leuten Kontakt zu kriegen, weil jeder hat so seinen Therapieplan, jeder ist irgendwie so eingebunden und es war schwierig. Und dann am zweiten Tag meiner Reha bekam ich dann die Therapeutin zugewiesen und die war den dritten Tag in der Klinik und kam frisch von der Universität. Da war quasi genau das Gegenteil von dem eingetreten, was ich mir gewünscht habe. Und doch hat Gott alles gut gemacht, weil ich in den ersten Tagen erst mal Zeit hatte zu gucken, mit wem könnte ich mich denn da auch so ganz gut verstehen. Und dann bin ich auch aktiv auf die Person zugegangen. Und wir waren dann so eine Vierergruppe, die sich total gut verstanden haben und wir hatten 5 Wochen eine gute Zeit und konnten auch zwischendrin gute Gespräche führen über unsere Situation, wo wir gerade drin stecken. Und nach durfte ich Menschen kennenlernen, die mein Leben bereichert haben. Und die Therapeutin, die frisch von der Uni kam, war genau die richtige für mich. 2-mal hatte ich in der Zeit mit dem Chefarzt zu tun und es war beides mal die absolute Vollkatastrophe. Und ich war froh, dass ich nicht den Chefarzt als Therapeut hatte, sondern eine junge Frau von der Uni, die einen ganz anderen Ansatz hatte, der genau auf mich und meine Person zugeschnitten war. Nach ein paar Tagen, gegen Ende der Reha, habe ich mich irgendwann nochmal an mein Gebet zurückerinnert. Und ich habe gemerkt, Gott hat es ganz anders gemacht, wie ich das wollte, was ich mir erwartet habe, aber er hat es gut gemacht. Und hätte Gott es so gemacht, wie ich mir das gewünscht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich den anderen Therapeuten bekommen, der gar nicht zu mir gepasst hätte und ich wüsste nicht, ob ich wieder gesund wiedergekommen wäre. Gott sorgt für mich, habe ich da gemerkt, in meiner konkreten Situation. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da ist jemand sterbend krank und er kommt eben nicht an den richtigen Arzt. Oder er ist zu spät und dieser Mensch wird sterben. Er hat kein Glück, obwohl er Gott um Heilung gebeten hat. Kann man dann noch von einer Gebetserhörung sprechen? Ich finde, man kann auch dann von einer Gebetserhörung sprechen, wenn die Person erlebt, dass Gott sie umsorgt. Auch wenn keine Heilung passiert. Umsorgen kann auch heißen, dass diese Person überhaupt noch glauben und an Gott vertrauen kann und mit Gott weiterhin im Gespräch ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit jemandem, der war in einer schwierigen Situation, weil jemand Angehöriges sehr, sehr krank war. Und irgendwann ist er an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, da habe ich Gott mal gefragt, warum soll ich eigentlich noch mit dir reden? Weil ich mich in dieser Situation einfach nur alleine und überfordert fühle. Und er sagte dann, mit der Zeit, nicht so direkt, hat sich an der Situation gar nichts verändert, was diese Person aus der Familie anging. Aber mit der Zeit hat sich seine Perspektive auf die Situation verändert. Man könnte ja jetzt denken, da wo keine Besserung eintritt, da ist jemand von Gott im Stich gelassen. Aber bei dieser Haltung, finde ich, ist Gott immer noch der Wunscherfüller. Mir geht es um eine Haltung, wo wir erleben, dass Gott uns versorgt, dass er da ist. Dass ich merke, er ist bei mir und er ist auf meiner Seite, egal was jetzt auch passieren wird. Ich glaube, es gibt auch noch so eine Gefahr, dass wir beim Beten Gott so als Lückenfüller oder Gott zum Lückenfüller machen. Dann nämlich, wenn wir so die großen Beispiele erzählen, wo jemand krank war, es gab eigentlich keine Chance auf Heilung mehr und dann, ohne dass die Ärzte medizinisch erklären konnten, dass wir dann sagen, ja, da hat Gott gewirkt. Und wenn wir das darauf reduzieren, auf diese ganz großen Dinge, wo Gott handelt. Aber ich glaube, Gott handelt auch in den ganz alltäglichen Dingen. Bei mir, der ich Pizza liebe, wenn ich schon bei mir aus dem Büro komme und ich merke, wie die Pizza wunderbar duftend hoch zu meinem Büro zieht. Und wenn ich das wahrnehme und wenn ich dann mich darüber freuen kann. Ich glaube, wenn wir Gott nur auf diese ganz großen Dinge reduzieren, dann machen wir ihn nicht groß, sondern klein und eingeschränkt. Und wir wissen auch nicht, ob Gott sich dann in dem einen Fall hat von uns umstimmen lassen, weil wir so gut und so fest und gebetet und geglaubt haben, oder woran es lag. Aber dass Gott sich umstimmen lässt, daran glaube ich. Der Theologe Friedrich Schleiermacher hat gesagt, im Grunde, dass alles vorherbestimmt ist und Gott schon unsere Gebete alle mit hat einfließen lassen. Ich finde, dagegen spricht das Gleichnis von der bittenden Frau. Diese Frau, die dauerhaft für ihr Recht kämpft und die ihr dem Richter als Gegenüber dauerhaft mit ihm in den Ohren liegt, dass er ihr zum Recht verhilft. Und Jesus beschreibt ja Gott in diesem Gleichnis als einen Vater, der sich bewegen lässt und der in der Freiheit seiner Liebe sich berühren lässt und sich dann auch umstellen lässt. Das bezeugt die Bibel klar. Aber wo genau Gott sich und warum er sich umstellen lässt, das können wir nicht sagen. Aber wenn er sich nicht bewegen lassen würde, dann wären auch unsere Gebete eigentlich komplett sinnlos. Zum Schluss bleibt für mich eine Frage noch offen. Die Frage, wie gehen wir eigentlich in der existenziellen Situation damit um, wenn unser Gebet nicht erhört wird? Und wir nicht das Gefühl haben, Gott ist bei mir und er begleitet mich dadurch. Und zunächst müssen wir ja wahrnehmen, Das hat es ja zu allen Zeiten gegeben. David schreibt im Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, da finde ich keine Ruhe. Und auch Jesus nimmt diesen Psalm auf und als er am Kreuz hängt, da schreibt er, Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir Menschen erleben es ja manchmal auch, dass wir dieses Gefühl haben, da ist ein kaltes Schweigen von Gott, wo er eben nicht erhört, wo ich seine Fürsorge in meinem Leben eben nicht spüre und erlebe. Und da muss ich nicht die Fehler bei mir suchen. Schon Hiob hat sich gegen seine Freunde gewehrt, die gesagt haben, da muss irgendwo Schuld sein. Aber er wusste, da ist keine Schuld. Dietrich Bonhoeffer verweist für diese Situation auf den Jesus am Kreuz, der das erlebt hat. Und auch wenn ich das jetzt nicht spüre, Gott ist trotzdem da und er wird mich halten. Und ich darf auch im Gebet auch gegen Gott demonstrieren, darf Gott meine Not und meine Leid ihm klagen und ihn auch anklagen. Wir leben ja heute musikalisch in den Gottesdienst in einer Zeit, wo wir Lobpreislieder en masse singen und wo sich diese Lieder alle um das Lob und die Anbetung Gottes drehen. Aber in der Bibel finden wir auch die Klagelieder. Die Lieder, die Gott in Haftung nehmen und ihn anklagen. Und das Verheißungsvolle an der Anklage ist, dass ich trotz meiner Klage gegen Gott ja mit ihm in Verbindung bleibe. Und ich darf wissen, und das ist ja jetzt schon auch ein bisschen paradox, dass Gott in meiner Gottverlassenheit mir zur Seite steht. Und dann besteht ja auf diesem Weg, in dieser Verbindung, auch die Möglichkeit der Überwindung des Gefühls der Gottverlassenheit. Es wäre eigentlich ein guter Punkt, wenn ich sagen würde, wir tauschen uns noch darüber auf, vielleicht kommen ein paar Leute nach hier vorne und erzählen von ihren Situationen oder wir machen kleine Kreise, aber vielleicht besteht ja nachher beim Bistro die Möglichkeit, dass wir uns mal so darüber austauschen. Wo habe ich eine Gebetserhörung erlebt? Oder wo hätte ich mir eine gewünscht und sie ist nicht eingetroffen? Und wie bin ich damit umgegangen? Vielleicht besteht da nachher die Möglichkeit dazu. Aber ich glaube, Gott erhört Gebete. Nicht immer und nicht immer, wie wir wollen, aber seine Zusage steht, dass er umsorgt und dass er auf unserer Seite steht. Und diese Erfahrung, das zu erleben, das wünsche ich uns. Amen.